Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Flimmerstunde. Ich bin Julia und wir sind wieder viele im Studio, diesmal im kleinsten, schön zusammengequetscht. Das macht aber nichts, ne? Hallo.
Hallo, ich bin Franzi.
Ich bin Pia.
Und Lisa.
Richtig, und wir setzen immer noch unsere Frauenfilmreihe fort. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft, aber wir haben uns vorgenommen, noch bis zum Ende des Jahres durchzuhalten. Also ich zumindest. Ich hoffe, ihr seid dabei. Pia vielleicht nicht mehr. Pia geht nach Hessen und verlässt uns bald. Und Pia hat sich eigentlich einen koreanischen Film gewünscht. Wir haben keinen passenden gefunden und uns dann auf einen japanischen geeinigt. Und japanisch da draußen werdet ihr sicherlich schon große Ohren machen. Natürlich ist es ein Ghibli-Film. Was soll das anders sein? Denn wenn man mal genau hinschaut, sind bei den Ghibli-Trickfilmen sehr, 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 sehr oft die Hauptfiguren weiblich. Um nicht zu sagen ausschließlich. Und wenn es männliche Hauptfiguren gibt, dann sind die meistens ein Pärchen mit einer Frau oder einem Mädchen zusammen. Das ist eine Theorie, die jetzt ungeprüft ist, aber ich fand schon beim ersten Blick. Wir haben geschaut dem Film Das wandelnde Schloss, der im Jahr 2004 erschienen ist und vielleicht nicht so der bekannteste von Studio Ghibli ist. Warum haben wir uns auf den geeinigt, Pia? Weißt du es noch?
Wenn ich mich recht entsinne, war es, glaube ich, weil Sophie ja schon einige Veränderungen im Film durchmacht. Also Sophie ist ja die Hauptfigur und vor allem die weibliche Hauptrolle von dem Film.
Und das findest du auf jeden Fall besprechenswert?
Ja, doch. Also vor allem, weil es da ja vielleicht auch ein bisschen Potenzial für den feministischen Ansichtspunkt gibt, weil das, der ganze Film ja auch etwas erwachsener ist als zum Beispiel Chihiros Reise.
Okay, Frage an Franzi, an Lisa. Habt ihr den Film vorher schon gekannt?
Also, ich habe den vorher noch nicht gesehen. Ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen. Aber ich glaube, ich habe schon mal den Titel gehört. Ich habe auch vorher bisher nur einen anderen Studio Ghibli-Film gesehen. Das war Prinzessin Mononoke. Mhm. Ja, also sonst das erste Mal.
Okay.
Ja. Ich kannte den Film auch nicht. Ich habe auch den Namen tatsächlich noch nie gehört. Und aus dem Studio, also ich kenne ein paar Namen und ich weiß auch, dass da manche Filme echt gut abschneiden, so im Vergleich jetzt. Aber ich habe nichts davon gesehen. Dementsprechend, das war komplett Neuland für mich.
Also ich kenne persönlich auch nicht alle Ghibli-Filme. Das sind ja eine ganze Weile, ganze Menge mittlerweile. Aber ich kann mich erinnern, dass ich schon früher eigentlich immer ganz gerne Trickfilme mochte, die aus Japan kamen. Es gab im Fernsehen immer die Heidi-Trickfilmreihe und der eine schwedische Geschichte, wie heißt denn der, nur mit den Gänsen davon geflogen ist?
Kennt ihr die? Nils Holgersson.
Nils Holgersson, ja. Die sind ja alle in Japan gezeichnet worden, mit denen bin ich so ein bisschen groß geworden. Und dann kam irgendwann mal Sailor Moon in den 90ern und dann die Entdeckung der japanischen Mangas, die jetzt nicht im Studio Ghibli entstanden sind, aber sowas wie Ghost in the Shell und Akira, die ich dann als Teenagerin sehr gefeiert habe. Also ich mag die Filme und habe dann auch Ghibli Stück für Stück abgearbeitet, aber längst nicht alles gesehen. Pia, wie geht's dir mit Ghibli-Filmen? Du hast ja so ein bisschen bist so ein kleines Asien-Fangirl, so ein bisschen zumindest.
Ja, also ich gucke zumindest die Ghibli-Filme ganz gerne, obwohl ich auch schon einige Favoriten habe gegenüber anderen. Aber bei wem ist das nicht so, ne?
Welche sind das?
Ja, auch Tatsache Chihiro fand ich sehr schön und Mononoke.
Ja, ich glaube, das sind auch die beiden bekanntesten und kam ja jetzt auch eher so als die besten bei euch auch rüber. Also ich mag noch sehr gerne Prinzessin Nausicaa. Ich mag auch Ponyo und Totoro, die sind so süß für die Kleinkinder. Aber Nausicaa ist ja eigentlich in dem Fall ziemlich interessant, weil, ne, Pia, du hast es vorhin gesagt, so richtig zählt er noch gar nicht zu Ghibli, weil der eigentlich erst Ghibli-Gründung ausgelöst hat.
Ja, vor allem durch seinen Erfolg.
Genau. Der wurde 1984 gedroppt, war der erste von dem Regisseur,
Hayao Miyazaki.
Genau. Und war sehr erfolgreich und daraufhin wurde dann eben dieses Ghibli-Studio gegründet. Und der erste offizielle war dann das Schloss im Himmel. Nicht zu verwechseln mit dem wandelnden Schloss. Und der erste erfolgreiche dann Mein Nachbar Totoro, den ihr dann Lisa und Franzi auch noch nicht gesehen habt. Aber das ist ein ganz toller Film für Kinder, wenn es um Traumabewältigung oder Trauerbewältigung geht. Das ist unglaublich schön, weil Totoro ja der imaginäre Freund ist, der dem Mädchen, auch ein Mädchen in dem Fall, hilft, über bestimmte Gefühle klarzukommen, sich erstmal klar zu werden und die auch zu überwinden. Ein sehr, sehr schöner Film. Okay, was gibt es noch zu erzählen über Ghibli Miyazaki? Haben wir was vergessen?
Vielleicht höchstens noch, dass die dafür bekannt sind, dass sie das halt alles, vor allem die älteren Filme, halt per Hand animiert haben und dann auf Papier und dass das Ganze auch immer visuell sehr, sehr schön ist und die Bewegungsabläufe auch sehr spezifisch, sehr weich, sehr fließend sind. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen mehr Animationstechnik in diesem Fall.
Mhm. Da kann man nochmal eine eigene Sendung zu machen, oder? Zu Animationsstilen. Jetzt gibt die, ich weiß nicht, machen die noch, produzieren die noch? Wisst ihr da was? Da bin ich jetzt überfragt. Miyazaki ist ja mittlerweile schon verstorben.
Ich glaube, sein letzter Film, an dem er gearbeitet hat, soll bald veröffentlicht werden, aber das kann auch falsch sein.
Also ich meine mich zu erinnern, dass ich mal irgendwo gehört habe, dass sein Sohn das jetzt übernommen hat. Genau, Aya und die Hexe.
Ist der letzte Film
von Ghibli. Ist der letzte Film, der ist, glaube ich, von seinem Sohn, der das so ein bisschen weiterführt. Aber ich habe Kritiken gehört oder gelesen, weiß nicht mehr, die sagen, man merkt schon einen Unterschied, dass es jetzt nicht mehr der sozusagen der Meister ist, sondern sein Sohn. Also ja.
Ich finde ja auch spannend, dass in der Liste der Filme immer auch durchaus europäische Geschichten auftauchen. Also es ist nicht genuin asiatisch oder japanisch, was da aufgearbeitet wird in den Geschichten. Und so handelt es sich auch hier bei dem Wandelnden Schloss um eine Adaption eines britischen Fantasy-Romans, den die Diana Wynne Jones geschrieben hat, eine britische Schriftstellerin, die mittlerweile auch schon verstorben ist. Die hat den Roman 1984 gedroppt. Der Film ist dann 20 Jahre später erschienen, sozusagen. Und deswegen geht es in der Geschichte auch eher um, weiß ich nicht, sie heißt Sophie, also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, das ist europäisch, dieser Film. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf zurück. Aber fandet ihr das seltsam so? Hat man das gemerkt?
Also ich habe es gerade vorhin schon gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass die Protagonistin Sophie heißt und keinen asiatischen, japanischen, was auch immer Namen hat. Hab mich dann gefragt, wieso, aber jetzt im Nachhinein, wo ich dann erfahren habe, dass es eben auf einem europäischen Roman basiert, leuchtete mir das dann schon ein.
Naja, und in dem Fall, es ging ja in erster Linie einfach darum, wer den Film produziert, wer die Regie führt, aber die, also ich würde jetzt einfach mal sagen, die Handlung ist relativ universal gehalten. Also das ist jetzt nicht speziell japanisch und oder englisch, sondern kann im Endeffekt auf alle angewandt werden sozusagen. Von daher war das ganz gut.
Und ich glaube, dass das die große Stärke von den Ghibli-Filmen ist, dass sie halt so universal irgendwie funktionieren. Also du kannst, glaube ich, kulturell unkodiert schauen und die funktionieren alle. Wir sprechen über das Wandelnde Schloss, einen Ghibli-Film. Jetzt habe ich schon so viel in der Einleitung gesprochen, was es auch ungewöhnlich ist. Ihr bringt euch sonst mehr ein, also frage ich euch, wer möchte denn gerne mal versuchen, diese echt verwirrende Handlung der Geschichte zusammenzufassen auf die wesentlichen Punkte?
Ja, ich kann es mal versuchen. Also, wie wir schon sagten, es geht um Sophie. Sophie arbeitet in einem Hutgeschäft. Ich glaube, das ist von ihrem Vater. Ja, eines Tages wird sie verflucht von einer Hexe. Und der Fluch besteht darin, dass sie sehr schnell altert. Also man weiß nicht so genau, wie alt sie ist, aber es ist auf jeden Fall eine alte Frau. Also sie ist dann eben gefangen im Körper einer alten Frau. Ich glaube, der Fluch besteht auch daraus, dass sie eben nicht erzählen kann, dass sie verflucht ist. Also keiner weiß sozusagen, dass da drin ein junges Mädchen steckt. Ja, sie läuft von zu Hause weg, weil sie sich schämt oder wie auch immer, damit sie keiner eben sieht als alte Frau. Und gelangt dann eben in dieses wandelnde Schloss vom Zauberer, wohnt dann da und stellt sich so als die Putzfrau vor und ja, beginnt dann auch dieses verwahrloste Haus, wo ein Feuerdämon, ein kleiner Junge und eben dieser Zauberer wohnen, zu putzen. Und ja, dann nimmt so ein bisschen die Geschichte ihren Lauf und am Ende verlieben sich der Zauberer und das Mädchen ineinander und sie wird wieder jung. Genau.
Was passiert denn eigentlich dazwischen? Das ist dann immer die Frage. Ne? Ich fand auf jeden Fall total toll an dem Schloss, dass du halt, ne, du hast dieses Rad an der Haupteingangstür und das hatte vier Farben und je nachdem, auf welcher Farbe das stand, bist du in eine ganz andere Welt gewesen. Das war so ein Zauberschloss. Während dieses wandelnde Schloss, das hatte ja auch Füße und konnte sich bewegen, in irgendeinem nebeligen, bergigen Nirgendwo quasi so ein bisschen versteckt eigentlich existierte. Ne, nur die Türen gingen halt in unterschiedliche Orte, unter anderem in die Stadt des Kaisers. War das ein Kaiser?
Ja, es waren am Ende halt drei König bzw. Kaiserreiche, die halt im Krieg waren und er hatte, oder zwei davon zumindest, hatten eine Tür und er hat in beiden quasi gelebt unter einem anderen Namen. Mhm. Und darin besteht halt auch so ein bisschen quasi die Handlung des Films, weil Howl, so heißt er, halt versucht, sich dem Krieg komplett zu entziehen. Er will nicht mitkämpfen und er wird von beiden Seiten angefragt, für die Seite zu kämpfen, weil sie nicht wissen, dass er quasi ein Doppelleben führt.
Oder? Den Krieg haben wir noch gar nicht erwähnt, Pia.
Oh, der das, Krieg, ja.
Ja, das ist noch so ein bisschen die, im Hintergrund sieht man halt immer ganz viel Kriegsmaschinerie und irgendwelche Flugzeuge oder Flug-irgendwas und Bomben abwirft, weil das ist ja ein Märchen. Ne? Vielleicht muss man das auch nochmal an der Stelle sagen, diese Geschichte ist ja ein Märchen und deswegen ist der Krieg auch irgendwie anders, als man es sich vielleicht in anderen Filmen vorstellt und natürlich auch eher kindgerecht. Und du hast merkwürdige Maschinen auf jeden Fall und Figuren auch, geistermäßig. Die erinnern mich an Harry Potter, an diese Soul Eater.
Die Dementoren?
Dementoren, ja.
Achso, und der Krieg, das ist vielleicht noch erwähnenswert, der Krieg entsteht nur oder läuft nur in dem Film, weil die, beziehungsweise der Prinz von dem einen Königreich verschollen ist und dann die Schuld auf das andere Königreich geschoben wurde und gesagt wurde, ihr habt unseren Prinzen geklaut. Und dann attackieren die sich gegenseitig. Aber der Prinz ist eigentlich verzaubert in eine Vogelscheuche, die mit Sophie und Howl im wandelnden Schloss reist.
Was für ein Zufall. Aber das wissen wir ja erst am Ende des Films.
Pia, das ist ja gerade sehr schön, dass du das nochmal alles erwähnst, weil das macht gerade sehr viel klarer in meinem Kopf, was ich absolut nicht verstanden habe die ganze Zeit.
Ja, aber das ist es ja auch. Ich habe auch den Film jetzt nochmal geschaut und habe irgendwie dieser Grund für den Krieg, der spielt nie eine Rolle, die ganze Geschichte lang und wird dann erst am Ende aufgelöst, ne, als der Prinz von der Vogelscheuche sich zurückverwandelt im Grunde. Also das finde ich aber gut, weil es natürlich für uns Außenstehende bei einem Krieg sowieso immer die Frage ist, warum findet der statt? Wir verstehen es nicht. Ist doch immer so. Wir werden dann auch so, also wir nicht in dem Fall, aber wir brauchen nur in die Ukraine gucken, werden dann aus den Häusern verdrängt und genau das passiert ja hier eben hintergründig in der Geschichte auch. Und was vielleicht interessant ist, ist, dass der Kaiser noch auch wieder eine Zauberin hat, Suliman heißt sie. Sie sitzt eigentlich die ganze Zeit immer auf so einem Thron. Man fragt sich auch, ob sie nicht vielleicht eigentlich die Herrscherin ist, ne? Und hat irgendwie alles im Griff. Ist auch so eine altehrwürdige, ruhige Person mit sehr viel, also wenn sie spricht, ne, dann ist das immer mit Bedeutung und mit Macht und so. Und sie hat ja wirklich auch Macht über Howl, den Zauberer, und auch, es gibt ja noch eine Zauberin, die den Fluch ausgesprochen hat, warum Sophie eben gealtert ist, auch über diese Hexe. Also sie ist sowas wie die Oberzauberin.
Ja, sie ist halt am Ende die Lehrmeisterin und deswegen hat sie halt so ein bisschen die Macht darüber. Sie hat denen alles beigebracht und deswegen kann sie halt auch mit denen reden. Also man kennt sich halt.
Aber sie will Howl halt unter ihre Fittiche haben und will, dass er für ihre Zwecke kämpft und Howl entzieht sich. Und das eben in diesem Schloss, in seinem wandelnden Schloss, was für mich absolut eine Metapher ist, ne, für ihn. Also sein Inneres wird durch dieses Schloss nach außen getragen, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
Ja, also er wandelt sich selber halt sehr viel und das Schloss ist ja eigentlich genauso wie das Zimmer von ihm, was man sieht. Es ist komplett voll und immer in Bewegung und sehr verwirrend, aber auch irgendwie schön. Aber es macht auch nicht wirklich viel Sinn, wenn man es sich so anguckt. Und man muss sich eigentlich Stück für Stück durcharbeiten und wirklich, wirklich lange gucken, um das Ganze irgendwie wahrzunehmen und zu verstehen. So hatte ich zumindest das Gefühl.
Naja, es ist halt optisch auch eindrucksvoll, ne? Mit diesen, es hat so wie bei Hexe Baba Yaga solche langen, gaggeligen Beine und stiefelt da nur so durch die Natur und dann gleichzeitig dampft es aber auch die ganze Zeit und hat wie so Maschinenauswüchse und ist ein Konglomerat aus vielen kleinen Hütten, die so aneinander geklebt sind. Es sieht schon ziemlich cool aus. Mhm. Ich glaube, beim Lesen des Romans habe ich das mir damals gar nicht so opulent vorgestellt unbedingt.
Obwohl er dieses Schloss im Roman ja eigentlich auch eher nur baut, damit er Steuern hinterziehen kann.
Ja, die Gründe sind vielfältig, ne? Aber das finde ich so spannend an der Geschichte, dass sie erstmal so simpel rüberkommt. Wenn man genau hinguckt, gibt es ja noch viel, viel mehr Motive. Ne? Nicht nur dieses Jung-Alt-Verhältnis von der Hauptfigur, worauf wir auch nochmal näher eingehen werden. Oder der Krieg im Hintergrund oder diese psychischen Sachen von Howl, auf die wir sicherlich auch noch eingehen werden. Diese ganzen Machtverhältnisse, die da durchgespielt werden oder wie man sich einander annähert. Solche Sachen liegen da für mich eigentlich alle drin. Ich habe halt, für mich ist das so, ich habe den Roman gelesen und da ist das natürlich alles sehr viel dichter. Die ganzen Motive, die Gefühle und so weiter. Ich fand jetzt bei dem Film es doch sehr schnell erzählt alles und vielleicht nicht schnell, sondern eher so ein bisschen oberflächlich angekratzt alles. Deswegen frage ich euch, die ihr den Roman nicht kennt, welche Motive sind denn für euch da so die wichtigsten? Also was ist das Hauptelement des Films für euch?
Also ich habe mir so drei Worte aufgeschrieben, die für mich relativ viel einfach zusammenfassen. Das ist halt Schönheit, Vergänglichkeit und Krieg. Mhm. So, das sind für mich so drei Hauptmotive. Der Krieg, der natürlich immer so nebensächlich behandelt wird, indem beispielsweise diese Fluggeräte da fliegen oder halt auch der Howl aktiv kämpft. Vergänglichkeit im Sinne von, dass ja Sophie verzaubert wurde und plötzlich von einer jugendlichen Person in eine sehr alte Person und dann auch immer wieder sehr häufig erwähnt, dass sie alt ist und das ging früher alles besser und das und das und das, aber auf der gleichen Seite auch, früher als der Krieg noch nicht war, dies und das und jenes, das wird auch sehr häufig behandelt, aber halt auch das Thema Schönheit, weil alle irgendwie Howl sich auf eine bestimmte Art und Weise schön und oder auch nicht schön findet und Sophie auch sich wirklich so ihr jugendliches Dasein unbedingt wieder wünscht, aber selbst das findet sie ja nicht wirklich schön. So, also sie ist sehr, sehr unzufrieden. Aber das Thema, das wird halt einfach immer wieder behandelt, so von Person zu Person. Und das sind so meine drei Hauptmotive, was ich am ehesten mit dem Film verbinde.
Ja, also das klingt für mich ziemlich gut. Also ich würde vielleicht noch sowas wie Liebe oder Familie ergänzen, weil auch immer wieder davon gesprochen wird, wenn sich das Haus dann langsam füllt. Also es sind jetzt nicht unglaublich viele Menschen, aber am Ende sind es mehr Menschen in diesem Haus als am Anfang. Und dann wird das halt auch klar benannt von Howl, dass sie jetzt sozusagen eine Familie sind mit ganz vielen Familienmitgliedern und eben ja Liebe, die sozusagen am Ende die Welt rettet oder zumindest das Leben rettet, was ja auch oft in Märchen irgendwie so ein bisschen am Ende dann vorkommt. Kuss der wahren Liebe und was auch immer.
Kann ich mich eigentlich anschließen? Ihr habt das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ja.
Also noch was steckt nicht drin, also, weil ich denke, es ist echt viel, vielschichtig.
Ich würde vielleicht neben Vergänglichkeit noch Vergangenheit mit erwähnen, also vor allem die Vergangenheit von Howl. Ist ja auch ein großes Thema. Nicht nur in Bezug auf, woher kennen die sich überhaupt und warum wird da gerade so ein großes Geheimnis drumherum gemacht, warum die sich kennen und oder nicht, sondern allein die Tatsache, wir haben ja jetzt schon mal über diese Rädchen da geredet, wo halt ein unterschiedlicher Ausgang dann aus diesem Schloss möglich ist. Und da wurde ja unter anderem dann halt auch ein Ausgang, ich wollte schon fast programmiert sagen. Also es gibt einen Ausgang, wo wo die Leute dann auf einer großen Wiese landen und da eine alte Mühle steht, die Howell ja aktiv mit seiner Vergangenheit verbindet. Also das ist für mich auch immer noch ein relativ großes Thema.
Hm. Oh je. Wo du gerade Vergangenheit sagst, das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn dieser ganze Film, beziehungsweise die ganze Geschichte zwischen Howell und Sophie findet eigentlich nur statt, weil was in der Vergangenheit passiert ist, nämlich die Szene, in der Howell Carstopher zum ersten Mal trifft, die, wo die ganzen Sternschnuppen fallen und die stehen.
Ich würde sagen, wir besprechen das später nochmal.
Genau.
Ja, genau, weil, das ist, du hast ja recht, das ist ausschlaggebend für die Beziehung zwischen Howell und Sophie und ich würde es nochmal nach hinten verlagern, aus einem bestimmten Grund. Und Vergangenheit würde ich jetzt hier nochmal beziehen, auch auf den Look von dem Film, weil der hat ja so ein, um 1900 rum Look, ne, so wilhelminische Zeit oder Steampunk, wenn man das ein bisschen mit Fantasy verbindet. Ne, man sieht hier die Lokomotive mit einem stinkenden schwarzen Rauch durch den Ort fahren und so weiter. Und die haben ja auch alle noch diese langen Röcke an, die wir von den Urgroßmüttern kennen, die um 1900 jung waren vielleicht oder so. Also das finde ich auch ganz interessant, dass ja diese Geschichte an sich in den 84, habe ich gesagt, Mitte der 80er Jahre quasi erschienen ist, von einer Frau, die 50 Jahre alt war damals und die dann doch so mit Absicht in diese Vergangenheit auch gerückt wird, in so eine Romantisierung vielleicht auch, die aber gleichzeitig durch Industrialisierung und Maschinen und Krieg kaputt gemacht wird. Finde ich schon auch durchaus interessant. Und dann sind die Motive, die ihr gerade genannt habt, quasi nochmal durch das Setting gespiegelt im Grunde. Und ich freue mich, was ihr jetzt über Sophie zu sagen habt. Legt mal los. Was ist das für eine Frau für euch? Soll ich anfangen?
Ja, hau mal raus.
Na, ich gucke ja immer so genau hin, wie wird so eine Figur eigentlich überhaupt in so eine Geschichte, in so einen Film reingeschmissen. Und sie ist ja ganz klar und ganz einfach, ganz simpel. Ich finde das schönes Bild übrigens, ne? Diese Lokomotive, die durch den Ort fährt und dann geht der Qualm so nach oben und dann sehen wir irgendwie, gibt es so einen Cut, wir sehen den Qualm dann durch so ein Fenster durch und da sitzt sie an einem Tisch, guckt aus dem Fenster und bastelt Hüte. Sie ist Hutmacherin und macht da so Blümchen dran. Das ist sie, so sehen wir sie zum ersten Mal. Und scheinbar ist das auch ihr ganzes Dasein. Ne? Also sie ist auch so ein bisschen, da kommt jemand rein und sagt zu ihr, willst du nicht irgendwie Feierabend machen? Und sie, nö, ich mach das schon noch fertig. Als hätte sie gar nichts anderes. Ne? Sie hat so ein kleines Zimmer, da ist eigentlich nichts drin. Und dann sehen wir sie durch den Ort laufen und irgendwas besorgen gehen. Und irgendwie kommt ihr der Ort selbst unheimlich vor, als würde sie da gar nicht richtig reinpassen. Überall sind Gefahren und so. Und man hat das Gefühl, sie will ganz schnell wieder zurück in ihr Zimmerchen, wo eigentlich nichts drin ist. Also so ein bisschen langweilig ist sie. Und sie hat ja auch so ein graues Kleid an und ein bisschen unscheinbar. Und sie begegnet dann ihrer Schwester, die in einer Konditorei arbeitet und hofiert wird von vielen Männern und viel hübsch aussieht mit blonden Haaren und ein neckisches Kleid mit vielen Schleifchen und so. Und sie ist das ganze Gegenteil davon. Also so wird sie uns gezeigt, dass sie ein kleines bisschen unscheinbar und langweilig eigentlich ist. Und ich finde, wenn die Hexe den Fluch ausspricht, sie kommt dann ja direkt auch am Anfang von der Geschichte eben in den Hutladen rein und verflucht sie quasi, dass sie nur das sichtbar macht, was eigentlich Sophie ist. Also dieses graue, langweilige wird in dem Fall, wenn sie dann eine alte Frau ist, nur sichtbar gemacht. Also irgendwie, das Gefühl hatte ich. Man hat es ein bisschen schwer am Anfang mit ihr anzudocken auch, finde ich. Wie geht's euch damit?
Also jetzt, wo du es sagst, finde ich schon, dass das einen Sinn ergibt, dass sie sozusagen ihr Innerstes nach außen gekehrt wird durch diesen Fluch. Also weil ja, naja, vielleicht immer so eigentlich die Erwartung herrscht von Leuten, die jung sind, dass sie halt viel erleben und ja noch das ganze Leben vor sich haben und ganz viele Sachen machen. Und sie ist halt einfach jemand, der so ein bisschen in ihrer eigenen Welt lebt. Und ja, ich fand tatsächlich auch diese Begegnung mit ihrer Schwester sehr bezeichnend. Dass irgendwie ihre Schwester so richtig fröhlich ist und allen immer Hallo sagt und dann diese ganzen Männer um sie herum sind und alle sagen, oh, und willst du nicht das machen und das machen? Und sie dann immer sagt, nee. Aber dass sie dann auch im Umgang mit ihrer Schwester irgendwie sehr liebevoll ist. Also, dass sie schon ein gutes Verhältnis haben zueinander, aber trotzdem so unterschiedlich sind.
Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass Sophie so klein war, weil sie sich selber klein gehalten hat und nicht, also da sind wir jetzt wieder ein bisschen bei Gesellschaft und wie ist das Frauenbild und wie spiegelt sich das wieder, aber das Gefühl hatte ich halt auch bei Sophie, dass sie sich halt sehr dem Ganzen gefügt hat und sich damit halt klein gehalten hat, obwohl sie eigentlich mehr hätte, was für sie spricht, als nur ihr Aussehen und dass das auch nicht der Hauptfokuspunkt sein sollte, vor allem, weil sie ja am Ende auch das Ganze so ein bisschen auflöst bzw. rettet und halt nicht aufgibt, egal was ist, hatte ich das Gefühl, denn sie wurde ja verflucht und sie war plötzlich eine alte Dame und sie war halt schon sehr, sehr, sehr viel näher am kürzeren Ende ihres Lebens und hat halt trotzdem weitergemacht und hat sich dazu entschlossen, okay, wir suchen uns jetzt eine Heilung für diesen Fluch und wenn sie dafür weit wandern muss, dann ist das halt so und wenn sie sich auch sonst in Gefahr begibt, dann ist das halt so, aber sie hat halt nicht aufgegeben, das fand ich noch recht auffällig.
Aber warum ist sie denn losgelaufen? Also was hat sie für ein Motiv gehabt? Wollte sie die Hexe finden und damit die den Fluch zurücknimmt? Oder ist sie aus Schande weggelaufen, weil sie ja jetzt äußerlich so alt und hässlich aussieht? Oder was denkt ihr?
Also sie sagt ja, bevor sie losgeht, spricht sie sich ja selber gut zu, so ja komm alte Dame, wir schaffen das und so weiter und so fort, weil sie halt die Hexe eigentlich also zwingen will, dass sie zurückzaubert. Und das sagt sie ja auch, wenn sie die Hexe trifft. Mhm. Und sie verflucht die Hexe ja auch immer wieder zwischendurch. Also sie ist schon wütend auf die Hexe und eigentlich will sie ja wieder so sein, wie sie war. Und sie macht das ja jetzt nicht, weil sie beschämt ist, wie sie ist, sondern eigentlich eher, weil sie wütend ist und wieder zurück in ihr altes Ich will.
Aber du hast recht, sie ist schon tough gegenüber der Hexe, ne? Als sie da in ihrem Laden drin steht und auch den Männern auf der Straße gegenüber.
Eine gewisse Scham habe ich trotzdem entdeckt, einfach als die Mutter quasi an ihre Tür geklopft hat frühmorgens und sie, nee, komm auf gar keinen Fall rein, sie so, kann ich mich doch hier nicht blicken lassen, ich muss sofort weg oder irgendwas, hat sie ja gesagt gehabt. Und ja, das wäre ja auch einer der Gründe. Ich kann Sophie überhaupt nicht greifen, also wirklich gar nicht. Ich finde sie schon fast unsympathisch und als auch als ältere Frau dann sie hatte dann irgendwie plötzlich immer so mürrische Anfälle, wo ich mir so, woher kommt denn das jetzt? Also mir hat da zu wenig Kontext gefehlt. Ich weiß jetzt nicht, ob in den Büchern das alles ein bisschen besser beschrieben ist, aber sie hatte irgendwie plötzlich so Charaktersprünge, die ich einfach nicht greifen konnte, wo ich mich dann so gefragt habe, warum machst denn du das? Entspann dich doch mal. Also ja, ich habe ein bisschen Probleme mit der Person. Ja.
Ich weiß auch nicht, ne? Das ist so typisch Ghibli. Die älteren Damen in den Geschichten, die sind immer auch ein bisschen so mürrisch und so patzig. Das hat sie ja auch, ne? Mhm. Und geb ich dir recht, wo kommt das eigentlich her? Ne? Ansonsten als junge Frau wird sie immer so lieb und zurückhaltend und so. Aber am Ende, vielleicht steckt das einfach in ihr drin, ne? Und sie hat es nur vorher nicht rausgelassen. Wie andere Figuren in der Geschichte ja im Grunde auch. Das später zulassen und zeigen.
Also ich hatte mir das persönlich so hergeleitet, dass es ein bisschen auch an den sozialen Ansichten liegt, weil, wie gesagt, sie hat sich ja klein gehalten und so, aber ist dann zum Schluss gekommen, ja, wenn mich eh alle als alte Dame sehen, dann kann ich mich ja auch einfach so, also dann kann ich mich auch einfach so verhalten, dann kann ich einfach rauslassen, was ich will, denn ich bin ja eine alte Dame, ich darf das.
Also im Grunde ist das dann ja sowas wie, dass eigentlich die Maske fällt, obwohl sie ja die Altersmaske auf hat, fällt quasi die eigentlich optische Maske und sie kann ihre Seele zeigen mehr.
Ja, genau, weil sie halt nicht mehr so wahrgenommen wird im Sinne von, oh, du bist ein kleines Mädchen, du musst zurückhaltend sein und freundlich und nett und lieb und es gibt dich nur für dein Aussehen und sonst nichts und wenn sie eine alte Dame ist, dann fliegt das ja alles aus dem Fenster heraus und dann kann sie ja einfach auch sagen, was sie denkt, weil sie ja eine alte Dame ist und
hat nichts zu verlieren
genau, im Grunde. Und ihre Freundlichkeit und sowas sind ja dann auch nicht mehr so die Charakter, also die einzigen Charakteristika, die sie quasi okay machen. Das ist jetzt in großen Anführungszeichen, weil das ja eigentlich aus der Gesicht der Gesellschaft in dem Sinne wäre.
Aber sie ist ja dann eben im Schloss außerhalb der Gesellschaft im Grunde. Das gibt ihr den Raum, sie selbst zu sein.
Genau, sie lernt die Leute ja vor allem auch nicht als ihr junges Selbst kennen, sondern als eine quasi komplett neue Person. Und sie kann quasi das machen, was sie vorher nie konnte. Mhm. Einfach, weil sie als komplett neue Person wahrgenommen wird und keine Erwartungen in der Art und Weise zu erfüllen hat, weil sie ja in deren Augen eine alte Dame am Ende ihres Lebens ist.
Richtig so. Und dann hat sie natürlich die Möglichkeit, in dieser komischen Situation bei Howl in dem Schloss mit all diesen seltsamen Figuren, die es dann noch gibt, den Feuerdämon und die Vogelscheuche und so weiter, sich zu entwickeln, indem sie ja über sich selbst hinauswächst. Also ich empfinde das schon so. Eine Geschichte über eine Selbstermächtigung ist das. Lisa guckt schon so mürrisch. Willst du dem widersprechen? Denn sie wird am Ende ja im Endeffekt das Ruder rumreißen und die entscheidenden Dinge tun, die getan werden müssen und sich auch über Howl hinwegsetzen und über Suleiman hinwegsetzen und sogar die Hexe besiegen, die sie verflucht hat, auch wenn der Fluch nicht aufgelöst werden kann. Aber sie tut das alles. Stück für Stück für Stück.
Habe ich nicht so gefühlt, muss ich ehrlich sagen.
Das ist aber okay. Ja. Lass uns darüber sprechen. Die Geschichte erzählt das.
Ja.
Aber du hast es nicht gefühlt auf einer emotionalen Ebene. Dann warum?
Also wie gesagt, also ich fand die Figur für mich persönlich so ein bisschen abstoßend. Also ich fand die extrem nervig. Also sowohl in dieser ruhigen Art und Weise, als auch dann, als sie dann so eine ältere Person war. Und ich habe mich einfach bei so manchen Stellen, weil ich möchte kurz dazu sagen, die erste Hälfte des Films hat mir sehr gut gefallen und dann wurde es wirklich, ich wurde immer genervter, muss ich echt zugeben. Und dann habe ich mich dann fokussiert auf die Dinge, die sie gemacht hat, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Beispielsweise, als alle ihr gesagt haben, bitte geh nicht aus dem Haus raus mit der, ich weiß nicht, wie heißt der, Calcifer oder sowas. Bitte geh nicht raus und stürzt das Haus ein. Was macht sie? Sie geht raus, das Haus stürzt ein. Oh, ist jetzt aber blöd. Komm, wir gehen wieder rein. So, und das sind dann solche Sachen, wo ich mir, du hättest sie halt auch einfach so viel einfacher machen können, indem du einfach drinnen geblieben wärst.
Aber sie muss es ja schließlich doch tun, um dann am Ende jetzt können wir darüber ja von mir aus auch gerne reden, diesen Moment zu schaffen, in dem sie ja in Howls Vergangenheit auftaucht.
Aber das weiß sie ja nicht.
Nein, das weiß sie nicht, aber vielleicht ist irgendwas Intuitives in ihr drin, dass sie dazu drängt, es zu tun. Es ist ja eben dieser magische Moment in dieser Geschichte, der abseits jeder Logik und jeden Verstandes funktioniert.
Also wenn das der magische Moment ist, dann bin ich jetzt endgültig raus bei dem.
Ja, aber sie hört nur auf sich selbst in dem Moment.
Das stimmt.
Und sagen wir es mal vielleicht so, auf sie als Person bezogen.
Ja.
Ja. Und das ist ja Selbstermächtigung, dass du sagst, egal was alle anderen von dir wollen und wie sie an dir rumzerren, sie macht einfach das, was sie denkt. Auch wenn du als Zuschauer denkst, bist du bescheuert, Sophie? Wieso machst du das? Selbst wir denken das. Ja. Und sie macht es trotzdem und am Ende hat sie recht.
Ich glaube, je nachdem halt, wie die Figur dann aber wahrgenommen wird, kann zwischen Selbstermächtigung und Egoismus das so ein bisschen, beispielsweise ich habe sie jetzt sehr egoistisch zum Schluss empfunden, aber einfach, weil ich so allgemein eher negativen Eindruck von ihr hatte. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt aber auch sagt, okay, ich verstehe das alles, was sie macht, dann ist Selbstermächtigung natürlich ein Wort, was da vollkommen drauf zutrifft. Also ich habe den Film jetzt genau einmal gesehen, kam das für mich nicht so rüber. Ich glaube, das ist der Kernpunkt, was das angeht.
Es mag ja sein, dass da ein Lack auf Gefühl ist in dem Film. Auf Emotion, Lack of Emotion. Wie ging es dir, Franzi?
Also, ich finde dieses Gespräch jetzt gerade ziemlich interessant, weil so viele Sachen jetzt gesagt werden, die ich irgendwie überhaupt nicht gesehen habe. Ich glaube, ich habe einfach nicht so viel interpretiert, als ich den Film gesehen habe. Ich habe auch diese Stelle, wo sie aus dem Haus rausgeht und dann wieder reingeht, habe ich irgendwie gedacht, wieso macht sie das jetzt? Also ich habe es auch einfach gar nicht verstanden. Mhm. Warum so? Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, weiß ich es irgendwie immer noch nicht, was davor und was danach passiert ist. Also ja, aber
sie bleibt uns ein bisschen unbekannt.
Ja, aber was ihr jetzt alle gesagt habt, finde ich irgendwie schon, kann man schon mal drüber nachdenken, aber das habe ich irgendwie, als ich den Film geguckt habe, gar nicht so gesehen. Also ich war irgendwie eigentlich nur ein bisschen verwirrt. Wieso und warum und
deswegen sprechen wir ja jetzt.
Ja,
Ich finde den Film tatsächlich auch nach wie vor verwirrend.
Ja.
Aber so ein bisschen was steckt ja dann doch noch drin. Genau. das, was mir Sophie ein bisschen näher gebracht hat, ist eigentlich ihre mütterliche Seite, möchte ich das mal nennen. Also sie kümmert sich. Sie hat ein großes Herz für alle und sie putzt, sie macht Essen, sie kümmert sich um die Mitbewohner in dem Haus und vor allen Dingen natürlich ganz besonders um Howl, aber auch um den Feuerteufel oder Feuerdämon, auch wenn sie sich mit dem immer mal zoffelt und so. Und da ist natürlich mein Mutterherz angesprungen und da hat sie, also was Care-Arbeit angeht, hier hat, leistet sie unglaublich viel und sie macht das ja auch ohne zu morden tatsächlich. Morden tut sie ja eher über andere Dinge. Schon wieder so unordentlich ist. Typisch Mutti. So. Da hat sie doch mein Herz gekriegt, zumindest ein Stück weit.
Also ich fand vor allem auch die Interaktion mit dem kleinen Jungen, wo ich auch den Namen, irgendwas mit M, habe ich auch vergessen. Pia weiß den Namen.
Markel hieß der.
Markel, genau. Vor allem deren Interaktion fand ich eigentlich immer ganz, ganz süß, wo sie ihm dann sagte, ich putze jetzt das Haus und ich putze jetzt dein Zimmer und alles, was du behalten willst, musst du, also so richtig typisch, also ich glaube, meine Mutter hat sowas auch schon mal zu mir gesagt, wenn du jetzt nicht dein Zimmer aufräumst, dann schmeiß ich alle Sachen, die auf dem Boden liegen, weg oder so. Und das war so ein ähnlicher Dialog und er rannte dann in sein Zimmer und räumte das dann ganz schnell auf und dann zwischendrin kam er dann an die Tür und hat gesagt, nein, komm noch nicht rein, ich bin noch nicht fertig. Und das waren irgendwie so Momente, wo ich auch dachte, ah, das finde ich irgendwie ganz süß. Und am Ende hat man halt auch gemerkt, dass auch Markel selbst sehr an Sophie hängt.
Und das sagt er ihr auch direkt.
Genau, und sie auch dann immer umarmt und sich freut, dass sie wieder da ist und so. Also das fand ich eigentlich auch immer ganz süß, diese Interaktion zwischen den beiden.
Ja, die Familiensituation. Wobei ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, dass ich dann doch wieder auch blöd finde, dass es ausgerechnet die Mutter ist in Sophie, die wir dann halt gut finden. Weil das ja zum Beispiel wieder gegen so einen emanzipierten Ansatz spricht. Ne? Als wäre das wirklich die Rolle der Frau, die hier am besten fittet. Und da muss man halt sagen, okay, die Autorin, 1934 geboren und so, da schwingt vielleicht dann doch noch so ein altes Bild von Frau sein hier in der Geschichte mit.
Ja, und auch die Tatsache, dass sie ja praktisch dahin kommt als Putzfrau.
Ja, genau.
Weil so die Männer leben allein in diesem Haus und können den Haushalt nicht irgendwie unter einen Hut bekommen. Und da muss halt erst eine Frau kommen und kommt vielleicht dann mal auf die Idee, die Asche vom Feuer wegzumachen. Und alle so, oh nein, dann gehe ich aus und so. Ja, das ist irgendwie auch, dachte ich mir auch so, ja, okay, gut, sie ist halt da als Putzfrau. So ein bisschen, ja.
Wir können jetzt gerne mal über die Beziehung zu Howl sprechen. Auch da bin ich sehr zwiegespalten, gebe ich zu, weil sie ja im Endeffekt, wir haben da wirklich einen kaputten Typen irgendwie auch, der sich nirgendwo zu Hause fühlt, der Türen in alle möglichen Welten sich offen hält, der Dinge tut, die wir nicht verstehen, verschwindet für mehrere Tage, traurig ist und aber gleichzeitig auch unglaublich lieb sein kann. Das sieht sie die Herausforderung, sich um den zu kümmern. Ne? Das ist so, deswegen, sie bleibt ja bei ihm. Irgendwie, irgendwas hat der. Was hat der für euch als Mann? Wir sind alle Frauen. Könnt ihr das nachvollziehen, warum Sophie den toll findet und sich um den kümmern möchte?
Er war der sie vor den bösen Soldaten beschützt hat.
Er ist derjenige, der sie hat glänzen sehen.
Ich kann jetzt kurz meinen Punkt von eben zu Ende führen, denn er hat sie nur beschützt, weil sie ihn in der Vergangenheit aufgesucht hat. Also das Ganze ist quasi so ein Zeitkreis mäßig, denn sie trifft ihn ja in der Vergangenheit, wenn er Calcifer trifft und sagt, ja, such nach mir in der Zukunft und dann
findet... Ich werde dich beschützen.
Und dann findet er sie ja in dieser Gasse. Und damit nimmt das Ganze halt seinen Lauf. Also das Ganze ist so ein Kreis.
Ja, das hat so was Schicksalhaftes oder dieses Märchenmotiv und so. Wir wissen ja, dass das in Wirklichkeit nicht passiert, weil das ja, wo fängt das Ganze an und wo endet es? Das macht gar keinen Sinn, sondern es ist einfach nur, die beiden sind füreinander bestimmt, fertig. Und deswegen kleben die aneinander.
Wie es im Englischen auch schön heißt, Star-Crossed Lovers und deswegen auch unter den Sternschnuppen.
The Fate. Naja, aber reicht dir das als Motiv, um zu sagen, ja gut, das ist eben dieses schöne Märchenmotiv, jetzt kann ich nachvollziehen, fertig.
Also, Also ich verstehe, warum sie ihn vielleicht ins Herz schließt, weil er halt trotzdem dann so liebenswert sein kann und dann ist er ein bisschen über den Haufen und so, aber dann ist er halt trotzdem irgendwo lieb. Also da kann ich es nachvollziehen, logisch, ja.
Also ich glaube vielleicht auch ein bisschen, weil er so ein bisschen mysteriös ist und so ein bisschen unnahbar. Weiß ich nicht, kann sein. Aber das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, warum dann plötzlich, ja.
Er ist ja auch derjenige, der aus dem Haus immer nur geht, wenn er weiß, dass er gut aussieht. Und kriegt er ja mal so diesen Zusammenbruch, als er denkt von sich selbst, er ist hässlich.
Der ist halt ultra eitel, der Typ. Ja. dieses Unnahbare kann ich dahingehend auch noch unterschreiben. Weiß irgendjemand, wie alt der sein soll? Weil der wirkt immer so wie, ja, ich bin jetzt hier so Anfang, Mitte 20, total agil. Und gleichzeitig, oh ja, das ist der Zauberer, der schon so lange hier überall ist. Also, das
fluktuiert ein bisschen.
Genau, also das kann ich nicht einordnen.
Das macht es aber auch spannend.
Ich finde das sehr verwirrend, ehrlich gesagt. Also es macht es auch spannend, definitiv, aber das kenne ich nicht so häufig von Filmen beispielsweise.
Also ich glaube, so charakterlich an sich soll er tatsächlich so Anfang, Mitte 20 sein. Er verhält sich ja auch ein bisschen so, wie so noch nicht so komplett im Leben, ein bisschen naiv, ein bisschen über den Haufen. Aber das ist ja ein bisschen auch so das Ganze, was man ja auch viel im Film sieht. Also das Äußerliche entspricht nicht immer dem Innerlichen. Das ist ja zum Beispiel bei Sophie so, das ist auch bei der Hexe aus dem Niemandsland so. Und bei Suliman ist das ja auch so, dass ist einfach, glaube ich, auch ein bleibendes Motiv. Und bei ihm ist das halt auch so, er sieht halt jung aus und er ist halt auch innerlich jung, auch wenn er vielleicht schon länger gelebt hat. Er ist ja auch ein Zauberer, er kann das ja. Und er hat doch auch, soweit ich weiß, unter anderem einen Pakt mit Chaosifer geschlossen, weil er mehr Macht möchte und in diesem mehr Macht war wahrscheinlich auch, ich bleib für immer jung, mit inbegriffen.
Ja gut, das ist der Pakt zwischen ihm und Chaosifer. Das führt zu weit, wenn man das jetzt auch noch auftrudeln, finde ich. Aber ja, für mich, ich finde schon, dass er eine spannende Figur ist und kann auch verstehen, dass eine Frau den toll findet und sich in den verliebt und so. Ich mag aber den Moment, wo er zu ihr sagt, so, ich habe endlich jemanden gefunden, den ich beschützen kann. Und sie sagt das zu ihm ja auch, ich beschütze dich, ne? Also in dieser Vergangenheit-Zukunftstreffen da, was da stattfindet. Vielleicht ist es das Geheimnis einer Liebe. Dass man sich gegenseitig beschützen möchte, ich weiß es nicht. Genau, wir sind schon relativ weit jetzt mit unserem Podcast. Ich würde schon noch euch nochmal fragen, so, es klang ja schon durch, dass wir uns nicht einig sind, ob das jetzt eine starke Frauenfigur ist oder nicht. Aber ich würde nochmal gerne von euch dazu was hören, abschließend.
Also, wie gesagt, da ist auch wieder die Frage, was ist eine starke Frauenfigur? Ich denke schon, dass Sophie einige Charakterzüge hat, wie zum Beispiel einfach nicht aufgeben und halt weitermachen und emotionale Stärke auch durch schwierige Situationen. Ob das Ganze jetzt feministisch ist, die Frage werfe ich auch einfach mal auf, ist nochmal eine andere Frage, denn wir hatten ja auch gesagt, so die ganzen Stereotypen mit Putzfrau und der Haushalt kann nicht gemacht werden und Mutterrolle ist definitiv fraglich, aber ich denke, man kann es durch eine feministische Linse durchaus sehen oder von einem feministischen Standpunkt und das Ganze dann auch dementsprechend interpretieren und oder analysieren.
Dem stimme ich überhaupt nicht zu. ich fand den Film überhaupt nicht feministisch und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja an den Film rangegangen im Sinne von, okay, das könnte feministische Aspekte mit sich bringen. Ich habe halt aber keine gefunden. Für mich war das halt einfach ein Film, wie es ihn sehr, sehr, sehr häufig gibt. So von Charakter 1 ist das, Charakter 2. Ich finde, sie wird als junge Frau sehr, sehr schwach und als sehr, sehr leise dargestellt. Und beispielsweise das mit diesen Soldaten, die also ich fand das, naja, das ist halt so eine Catcalling-Anmache, würde ich schon fast sagen. Und sie wurde als total hilflos und wäre der Mann nicht gekommen, was wäre dann passiert, so nach dem Motto. Und als ältere Frau, das Thema hat man jetzt schon einige Male, Putzfrau und Mutterrolle und ja, und gleichzeitig diese absolute, also sie weiß ja selber nicht mehr, was in der Vergangenheit so passiert ist mit Howell und so, aber diese absolute Abhängigkeit von ihm und die ganze Zeit, sie macht das für ihn und das für ihn und ich liebe ihn ja so sehr und dies und das und jenes und so und das hatte schon so fast zu diesen, ja, ich hoffe, du bekommst deinen Typen, wenn das das Einzige im Leben ist, was du irgendwie haben möchtest, dann ist doch alles schön. Also dementsprechend, ich habe da nichts Feministisches dran gesehen, wenn ich jetzt mal so überlege, was ich unter einem feministischen Film verstehe. Ja.
Also ich kann, glaube ich, beide Positionen kann ich so ein bisschen verstehen. Also ich weiß aber, dass ich in irgendeiner Szene, ich weiß nicht mehr, welches war, aber da war sie auf jeden Fall noch eine alte Frau, dass ich das irgendwie mochte, dass sie sich da eben nichts hat sagen lassen. Also für den einen wirkt das vielleicht patzig und unfreundlich, aber ich fand das irgendwie cool, dass sie da ihren Standpunkt vertreten hat. Und irgendwie in einigen Szenen mochte ich das und habe sie da schon als stark empfunden. Ich kann aber auch die andere Seite verstehen, wenn man da irgendwie sagt, nee, irgendwie macht das nichts mit mir.
Ich habe letztens irgendwie so ein schönes Meme gefunden in sozialen Medien. Geht ja sowas immer rum. Das kann man ja mal kitschig finden oder nicht so kalenderspruchmäßig. Und das war so, wenn ich als junger Mensch gewusst hätte, dass ich mich nicht irgendwie verstellen muss, sondern nur ich selbst sein muss, dann hätte ich vieles anders gemacht. So in etwa war das inhaltlich. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen das Hauptthema, was hier verhandelt wird, ne? Dass das alles eigentlich ja, sie bleibt ja innerlich jung, nur äußerlich alt. Das heißt also, sie hat diese Stärke ja schon komplett in sich drin und braucht nur den Anlass, um sie auszuentwickeln. Und eine Stärke, die hier in dem Film auch eher älteren Frauen zugeordnet wird, die dann quasi einen Erfahrungswert mitbringen, die dann irgendwie über 40, 50 Jahre gelernt haben, dass es scheißegal ist, wie man aussieht, sondern dass man halt tough sein muss und sein Ding durchziehen muss. Also ich finde, dass in dieser Aspekt in dem Film, den finde ich schon sehr interessant. Weiß nicht, weil das eben ein Ermächtigungsthema ist, was uns alle angeht. Ich glaube, das ist nicht nur was für Frauen, sondern auch für Männer. Aber ich kann auch verstehen, Lisa, was du sagst, ne, dass man eben auf der anderen Seite hier eben diese Rollenklischees nach wie vor vertreten findet und auch immer in Bezug auf Sophie, dass das dann die positiven Eigenschaften von ihr sind, ne? Diese Care-Arbeit vor allen Dingen und so. Was leider ein bisschen im Film zu kurz kommt, ist halt wirklich die Annäherung von Howell und Sophie, die im Gespräch, habe ich mit euch gemerkt, ja auch wirklich ein großes Fragezeichen in uns hinterlässt, die sehr viel besser im Roman beschrieben ist, weil er ist wirklich ein kaputter Charakter. Und ich finde es gut, dass diese Geschichte eigentlich erzählt ist, die beiden sich erst kennenlernen müssen, bevor sie sich so richtig ineinander verlieben. Und sonst hat man bei romantischen Filmen oder Geschichten ja immer so, die verlieben sich und kommen zusammen und dann lernen sie sich kennen und finden sich Mist und müssen das als als Krise erstmal durchleben oder sowas. Das ist eigentlich eher so der typische Plot, der hier nicht da ist. Aber was ich ganz besonders cool finde, ist eigentlich auch der Umgang mit der Hexe, die sie verflucht hat, weil sie, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil sie trifft diese Hexe ja wieder und aber als gebrochene Hexe, weil sie von Suleiman im Grunde zurückverflucht wurde und dann eigentlich nur so ein Häufchen Elend ist. Und sie kümmert sich um diese alte Hexe dann. Und es kann ihr verzeihen, dass sie verflucht wurde von ihr. Und das finde ich eigentlich ziemlich stark, wie die beiden Frauen dann miteinander umgehen und ihren ganzen Frust, den sie vorher hatten, einfach auch auflösen können. Das zeugt für mich von sehr viel Stärke, dass man das aushalten kann. Und finde hier auch nochmal einen interessanten Aspekt in dem Film. Insgesamt würde ich zusammenfassen, ist so viel wirklich drin, dass man nach wie vor dieses Verwirrungsgefühl hat und nicht los wird. Und aber darauf andererseits, wir haben über so viele Aspekte gesprochen, sind uns nicht einig geworden, würde ich behaupten, der Film bietet echt richtig viel Diskussionspotenzial und man kann hier und da vielleicht echt nochmal genauer hingucken und das versuchen auseinanderzudrödeln. Weil alles, was wir besprochen haben, eben nun gerade auch drin steckt oder wir an den Film rantragen oder er in uns auslöst. Und deswegen auf jeden Fall ein interessanter Film ist, unterm Strich. Okay, es hat Spaß gemacht, mit euch über den Ghibli-Film Das wandelnde Schloss zu sprechen. Und mal sehen, was wir dann bei der nächsten Flimmerstunde besprechen. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.